SRF 2 Kultur.
Die Medizin hat zweifelsohne enorme Fortschritte gemacht. Doch von einem beträchtlichen Teil medizinischer Therapien weiß man auch heute noch immer nur ungenügend, ob sie auch wirklich wirksam sind. Zu unübersichtlich und widersprüchlich sind oft die Forschungsresultate. Das zu ändern, hat sich das internationale Expertennetzwerk Cochrane Collaboration zum Ziel gemacht.
Die Cochrane Collaboration ist ein weltweites Netzwerk, das zu Fragestellungen wirklich rund um die Welt, die Studien, die dazu gemacht wurden, einsammelt, die Qualität bewertet und dann das, was für gut befunden wird, so zusammenfasst, dass man eine Antwort hat.
Eine Antwort, mit der die Cochrane Collaboration nicht selten dem einen oder anderen Akteur im Gesundheitswesen auf die Füße tritt und deshalb für ihre Arbeit auch Kritik einstecken muss. Dieses Jahr nun feiert die Cochrane Collaboration ihr 20-jähriges Bestehen. Hören Sie zu diesem Anlass die medizinischen Besserwisser, eine Kontextsendung von Pascal Bieber. Die Cochrane Collaboration, das ist eine gemeinnützige Organisation, für die heute mehr als 28.000 Forscher aus über 100 Ländern arbeiten. Angefangen hat sie vor 20 Jahren als kleine Gruppe einiger Dutzend Gleichgesinnter. Das Ziel, Ordnung in die unübersichtliche Flut medizinischer Studien zu bringen.
Wirkt Zink oder Vitamin C wirklich gegen Erkältungen?
Können Cholesterinsenker Herz-Kreislauf-Krankheiten vorbeugen?
Wie schädlich ist Salz?
Wie gut sind die gängigen Antidepressiva?
Und nützt Tamiflu tatsächlich gegen die Schweinegrippe?
Die Antworten auf diese Fragen sind frei zugänglich im Internet in der Datenbank der Cochrane Collaboration. Und trotzdem ist die Cochrane Collaboration noch immer sehr vielen unbekannt, sagt Gerd Antes. Er leitet das deutsche Cochrane Zentrum, eines der weltweit 14 Zentren der Organisation.
Nicht nur gebildete Laien haben es nie gehört, auch Ärzte haben es nie gehört.
Die Forscher der Cochrane Collaboration führen nicht etwa selber Studien durch, sondern sie sichten bereits durchgeführte Studien zu bestimmten medizinischen Therapien, meist Dutzende oder gar Hunderte mit teilweise widersprüchlichen Resultaten. Die Forscher bewerten jede einzelne solche Studie, wählen die qualitativ genügenden aus und verrechnen sie in sogenannten systematischen Übersichtsstudien oder Reviews zu einem einzigen Resultat. Dieses gibt dann Auskunft darüber, ob für die jeweilige Therapie zurzeit genügend Hinweise bestehen, dass sie auch tatsächlich wirkt. Ja oder nein. Die Übersichtsstudien werden periodisch aktualisiert, um neue Forschungsresultate einbauen zu können. Das ist die Arbeit der Cochrane Collaboration.
Das Konstruktionsprinzip ist sehr einfach. Jeder darf mitmachen, der sich den Regeln unterwirft und sein eigenes Geld mitbringt.
Die Regeln, von denen Gerd Antes spricht, die Cochrane-Forscher müssen unabhängig bleiben, dürfen keine Interessenskonflikte haben und zum Beispiel kein Geld von Pharmafirmen annehmen. Um ihre Tätigkeit auszuüben, müssen die Forscher entsprechend selber auf Geldsuche gehen, bei Regierungen, bei internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, bei Universitäten, bei Krankenhäusern, bei Stiftungen oder auch bei privaten Spendern. Die Cochrane Collaboration hat sich mit ihrer unabhängigen Tätigkeit eine hohe Glaubwürdigkeit erarbeitet. Eine Übersichtsstudie der Cochrane Collaboration gilt in der Fachwelt etwas. Auch oder gerade, wenn sie dabei mächtigen Interessensvertretern in die Quere kommt. Wie im folgenden Beispiel, das seinen Anfang vor rund 10 Jahren nahm. Kurz nach der Jahrtausendwende schreckten furchterregende Meldungen die Öffentlichkeit auf. Meldungen eines sich schnell verbreitenden Virus, das Vogelgrippevirus. Es hielt während Jahren die Regierungen weltweit in Atem. Radio DRS1 berichtete damals so:
Das Virus frisst sich durch ganze Geflügelherden durch und steckt den Menschen an. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor einer grossen Grippepandemie mit Millionen von Todesopfern. Die Warnungen beunruhigen und schrecken auf, offensichtlich auch die Behörden.
Die Behörden suchten in der Tat fieberhaft nach einem Gegenmittel gegen diese Vogelgrippe und wurden beim Antigrippemittel Tamiflu der Pharmafirma Roche vermeintlich fündig. Der junge Wissenschaftler Peter Doshi, der für die Cochrane Collaboration arbeitet, kennt die Geschichte um Tamiflu in- und auswendig. An einer Konferenz letztes Jahr ließ er sie Revue passieren.
Das
story really starts in 2005 because it's at that point that governments around the world began to stockpile Tamiflu in great quantities.
Die Geschichte von Tamiflu, das in der Schweiz bereits 1999 zugelassen wurde, habe erst 2005 so richtig Fahrt aufgenommen, sagt Peter Doschi. Denn damals kauften viele Regierungen für sehr viel Geld große Mengen von Tamiflu auf Vorrat, um gegen die sich immer weiter verbreitende Vogelgrippe gewappnet zu sein. Eine Übersichtsstudie der Cochrane Collaboration zeigte damals aufgrund der bisher veröffentlichten Studien, dass Tamiflu in der Tat Komplikationen im Zusammenhang mit der Grippe verhindern könne, insbesondere Bronchitis und Lungenentzündungen, und damit wohl Todesfälle verhindern helfe. Auch die Weltgesundheitsorganisation empfahl in der Folge Tamiflu. Entsprechend große Mengen konnte Roche vom Medikament absetzen. 2009 dann tauchte eine neue Grippe auf, die Schweinegrippe. Und Peter Doschi machte sich an eine Aktualisierung seiner Übersichtsstudie zur Wirksamkeit von Tamiflu. Da meldete sich Keiichi Hayashi, ein japanischer Kinderarzt bei der Cochrane Collaboration.
Keiichi Hayashi, a Japanese pediatrician, wrote to the Cochrane Collaboration and challenged our review. He said, you know, I have a few problems with what you guys have concluded.
Es gebe Probleme mit den Schlüssen der Cochrane-Forscher, was die Wirksamkeit von Tamiflu angehe, schrieb Keiichi Hayashi. In der Tat stellte sich heraus, dass die Herstellerfirma Roche nur einen Teil der Studiendaten veröffentlicht hatte. Peter Doschi und seine Kollegen von der Cochrane Collaboration versuchten also, die unveröffentlichten Daten von Roche zu erhalten. Nach eigener Aussage bis heute ergebnislos. Hielt Roche, so fragten sich die Cochrane-Forscher, absichtlich Studiendaten zurück, deren Resultate gegen die Wirksamkeit von Tamiflu sprachen? In ihrer aktualisierten Übersichtsstudie zu Tamiflu schlossen die Cochrane-Forscher 2009 also das Einzige, was sie verantworten konnten.
Well, we conclude the only thing we can conclude, which is that we don't know, we can't say whether the drug Tamiflu reduces the complications of influenza. We don't have the data to say yes or no.
Man könne es schlicht nicht sagen, ob Tamiflu Komplikationen im Zusammenhang mit der Grippe verhindern helfe, denn dazu fehlten die Daten, sagt Peter Doschi. Roche widersprach und verwies darauf, dass die Arzneimittelzulassungsstellen der verschiedenen Länder durchaus Zugang hätten zu sämtlichen Daten und dass diese für Tamiflu sprechen. Doch als Peter Doschi und seine Kollegen von der Europäischen Zulassungsbehörde Tausende von unveröffentlichten Dokumenten ausgeliefert bekamen und auswerteten, kamen sie zu ganz anderen Schlüssen als Roche.
And so our conclusions changed. We concluded that there's no decreased risk in hospitalization.
Tamiflu, so die Cochrane-Forscher, in ihrer vorerst letzten Übersichtsstudie von 2012, führe weder zu weniger Krankenhausaufenthalten noch schütze es vor der Verbreitung der Grippe. Hingegen seien schwere Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen. Roche widersprach. Vor wenigen Wochen nun gelangte Roche an die Öffentlichkeit mit der Ankündigung, selber ein unabhängiges, vierköpfiges Gremium einsetzen zu wollen, das den Zugang zu den unveröffentlichten Daten zu Tamiflu für wissenschaftliche Zwecke gewähren solle. Doch die Forscher der Cochrane Collaboration werden ihr Misstrauen gegen Roche nicht mehr los, wie Gerd Antes, Leiter des deutschen Cochrane-Zentrums, zum Ausdruck bringt.
Drei dieser vier Mitglieder dieser Expertenkommission, besonders einer, sind in den letzten Jahren unter schwerster Kritik bezüglich Abhängigkeiten gestanden. Und dass Roche jetzt wieder behauptet, dass diese Experten, obwohl sie vor kurzem noch Geld von Roche bekommen haben, unabhängig agieren können, ist gegen jede wissenschaftliche Erkenntnis bezüglich Einflussnahme und Interessenkonflikten.
Diese kleine Geschichte mit großen Auswirkungen zeigt, die Cochrane Collaboration scheut sich nicht davor, mächtige Gegenspieler wie Pharmafirmen anzugreifen. Das hat ihr das Image des Davids, der gegen Goliath kämpft, eingetragen. Auch wenn die Cochrane Collaboration mit ihrer Besserwisserei durchaus auch selber in der Kritik steht. Nicht nur von Roche. Doch davon später. Die Anfänge der sogenannten evidenzbasierten Medizin, auf die sich die Cochrane Collaboration in ihren Übersichtsarbeiten letztlich stützt, reichen weit zurück. Bis ins 18. Jahrhundert, erklärt der emeritierte Berner Medizinhistoriker Ulrich Dröhler, der unter anderem in Göttingen und in Freiburg im Breisgau gelehrt hat.
Vor allem in England hat sich eine Bewegung herausgebildet, die darauf aus war, die Ergebnisse von Interventionen in der Medizin quantitativ, das heißt zahlenmäßig, zu erfassen.
Und zwar mit sogenannten randomisierten, kontrollierten Studien zu erfassen. Dabei muss sich eine medizinische Therapie gegen eine andere oder gegen eine Placebo-Behandlung, also Scheinbehandlung, durchsetzen. Die Patientinnen und Patienten werden zufällig einer der beiden Behandlungsgruppen zugeteilt, eben randomisiert, damit nicht etwa zum Beispiel die Kränkeren alle in derselben Gruppe landen. Zudem dürfen meist weder die behandelnden Ärzte noch die Patienten wissen, welche Therapie sie erhalten, damit das Ergebnis nicht durch ihre Erwartungshaltung verfälscht wird. Solche randomisierte, kontrollierte Studien sind das Herz der evidenzbasierten Medizin. Doch nach einem ersten Aufflackern im 18. Jahrhundert verschwand die Idee bald wieder in der Versenkung für mehr als ein Jahrhundert. Das änderte sich grundsätzlich erst wieder mit einer wichtigen Figur, die der heutigen Cochrane Collaboration den Namen geben sollte. Sir Archibald Cochrane, schottischer Epidemiologe.
Wie erfolgreicher die Medizin wurde, wie mehr gab es auch wieder Fragen über die Berechtigung von Therapien, über Nebenwirkungen. Und da war schon so ein allgemeines Gefühl vorhanden, dass man etwas tun müsste. Und das hat Cochrane dann formuliert. Das ist eigentlich seine Hauptrolle in dieser Cochrane Collaboration. Er hat als Vordenker gewirkt.
Archibald Cochrane, geboren 1909, gestorben 1988, war eine schillernde Persönlichkeit, die das Format und die Mittel dazu hatte, etwas in der Medizin zu bewegen.
Naja, er ist ein Schotte aus sehr vermögendem Haus und hat seinen Vater verloren, als er, glaube ich, 6 Jahre alt war und ist dadurch in den Genuss eines sehr großen Vermögens gelangt. Er hatte ein großes Haus geführt, hatte immer einen eleganten Sportwagen und gehörte sicher der Oberschicht an. Aber er ist das Beispiel eines Menschen, der nicht einfach sein Vermögen genossen hat, sondern er hat es eingesetzt für einen Zweck, den er für gut fand und den er selbst gefördert hat. Er hat dann Medizin studiert und war sicher ein hochbegabter Wissenschaftler vor allem. Er hat dann die Krankheiten der Minöre in Wales studiert, eine eigene Initiative entwickelt, eigene Methoden.
Methoden, mit denen er seine Ärztekollegen gehörig ärgerte, erinnert sich der Gründer der Cochrane Collaboration, Sir Ian Chalmers.
Basically he was challenging. So when he went to meetings of doctors in the hospital, he would constantly say, where is your evidence that what you have done or what you're proposing to do is supported by good research?
Er war herausfordernd. Wenn er sich mit Ärzten traf, fragte er ständig, wo sind Ihre Beweise aus guten Studien, dass Ihre Therapie tatsächlich vielversprechend ist? Cochrane war gut im Fragenstellen und einige Ärzte hassten ihn dafür. Er musste nie höflich sein, um seine Existenz nicht zu gefährden, und so konnte er immer sagen, was er dachte.
And some clinicians hated him for that. And he never had to be polite to people to ensure that he would continue to have money to live. So he could say what he thought.
1972 formulierte Archibald Cochrane einige Grundsätze der evidenzbasierten Medizin in einem denkwürdigen Vortrag und später in einem Buch.
For many of us, it basically opened our eyes as to how easy it is to offer care to patients which hasn't been properly evaluated.
Vielen von uns öffnete das Buch die Augen dafür, wie einfach es ist, Menschen mit Therapien zu behandeln, die nie richtig evaluiert wurden, nur um später zu merken, dass die Therapien gar nichts nützen oder sogar Schaden anrichten. Es war also ein extrem einflussreiches Buch für Menschen meiner Generation. Ich beschreibe es oft als Kompass im Dschungel von sich widersprechenden ärztlichen Meinungen.
And the way I often describe it is that it was like being given a compass in a jungle of conflicting clinical opinions about how to treat people.
Dieser Kompass war es auch, der Ian Chalmers den Weg wies als junger Arzt in England und in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen.
There it turns out that care that I was giving was resulting in the avoidable suffering and probably deaths.
Dabei stellte sich heraus, dass ich mit meinem ärztlichen Handeln oft zu vermeidbarem Leiden und vielleicht sogar zum Tod einiger meiner Patienten beitrug, und zwar indem ich genau das tat, was ich in meiner Ausbildung gelernt hatte. Diese Erfahrung hat mich unwiderruflich zu einem Skeptiker gemacht gegenüber unbelegten medizinischen Behauptungen.
Gave me a absolutely indelible skepticism about claims made without evidence.
Zurück in England hängte Ian Chalmers deshalb seinen Arztberuf an den Nagel und widmete sich fortan während Jahren der Erforschung dessen, was wirklich nützte, und zwar im Bereich der Geburtshilfe. Seine Arbeit kulminierte in einem Standardwerk der evidenzbasierten Geburtshilfe, das allerdings bei Erscheinen bereits wieder veraltet war. Und so war Ian Chalmers einer der ersten, der seine Übersichtsstudien regelmäßig elektronisch zu veröffentlichen begann.
We actually started publishing electronically.
Wir begannen 1988, unsere Resultate elektronisch zu veröffentlichen. Alle 6 Monate gaben wir eine Serie von Disketten heraus. Das war dann auch das Vorbild für die Cochrane Collaboration.
And that basically was the model which was taken forward for the Cochrane Collaboration.
Denn warum eine solche regelmäßig aktualisierte elektronische Publikation von Übersichtsarbeiten nicht auf die ganze Medizin ausdehnen, fragte sich Ian Chalmers 1992. Die Idee für die Cochrane Collaboration war geboren. Dank großzügiger finanzieller Hilfe des britischen Gesundheitsamts konnte im Oktober 1993 die Cochrane Collaboration an ihrem ersten internationalen Treffen in Oxford formell gegründet werden. Anwesend waren einige Dutzend Forscher aus der ganzen Welt, erinnert sich Ian Chalmers.
And there was just a very good atmosphere there. These were people who were generous-spirited. That's a rather important thing to say, because many academics are extremely, they're individualist and quite selfish and competitive.
Es herrschte eine sehr gute Atmosphäre. Die Teilnehmer waren großzügig im Geiste. Das ist wichtig zu erwähnen, weil Akademiker oft sehr individualistisch sind, egoistisch und kompetitiv. Die Cochrane Collaboration hingegen schien Menschen anzuziehen, die daran glaubten, dass man mit Zusammenarbeit mehr erreichen kann. Die Cochrane Collaboration konnte so von unten aufgebaut werden. Das war sehr wichtig.
The organization was built from the bottom up. And that's actually quite important.
Und Medizinhistoriker Ulrich Tröhler ergänzt:
Die Leute, die er zusammengerufen hat, das waren alles Leute, die ihr eigenes Geld mitbrachten. Das ist noch heute so. Die ganze Cochrane Collaboration beruht auf Geschenken, auf Donations von Stiftungen, von Teil von Universitäten, von Ministerien, vom Nationalen Gesundheitsdienst. Es ist sehr viel Freiwilligenarbeit dabei. Das Ganze hat sich dann eigentlich relativ schnell entwickelt. Das ist sicherlich Ian Chalmers Verdienst. Er ist ein unglaublicher Networker. Er bringt die Leute zusammen.
Schon bald entstanden in der Folge in verschiedenen Weltgegenden eigene Cochrane-Zentren. Verschiedene Experten schlossen sich zudem zu thematisch orientierten Gruppen zusammen. Die Cochrane Collaboration, die sich bis heute als demokratisch geführte Organisation versteht, florierte. Seit 2010 hat übrigens auch die Schweiz eine eigene kleine Zweigstelle der Cochrane Collaboration, die an der Universität Lausanne beherbergt ist. Anders als in England oder Dänemark beispielsweise, tritt die Schweiz als Geldgeber allerdings nicht in Erscheinung, sagte Medizinhistoriker Ulrich Tröhler.
Als Schweizer war mir das eigentlich immer relativ unangenehm. Ich habe auch festgestellt, dass es keine Schweizer Sponsor gibt für die Cochrane Collaboration. Sie können im Internet nachschauen, Sie finden keinen. Das hat mich immer enttäuscht von meinen Landesgenossen, nicht?
Sie hören Kontext zum 20. Geburtstag des unabhängigen medizinischen Expertennetzwerks Cochrane Collaboration, das Ordnung in die Flut medizinischer Studien bringen will und medizinische Therapien nach neuestem Stand der Forschung bewertet. Es sind 20 erfolgreiche Jahre, auf die Cochrane Collaboration zurückblicken kann. Denn heute gilt eine positive Bewertung einer medizinischen Therapie durch die Cochrane Collaboration als Auszeichnung, als Gütesiegel, beziehungsweise eine negative Bewertung als ernsthaftes Problem. Das haben verschiedene Pharmafirmen und andere Akteure des Gesundheitswesens schon zu spüren bekommen. Insbesondere was das Aufdecken von Interessenskonflikten angehe, habe die Cochrane Collaboration viel Pionierarbeit geleistet, sagt der Medizinhistoriker Ulrich Tröhler.
Das hat sicher die Cochrane Collaboration herausgearbeitet, nicht? Und dargestellt, oft auch ein bisschen aggressiv. Muss man sagen, es sind auch Missionare. Und das hat natürlich auch zur Ablehnung geführt.
Entsprechend muss die Cochrane Collaboration auch Kritik einstecken. Nicht zuletzt genau für ihren missionarischen Eifer. Weil sie mittlerweile als Gütesiegel gelten, gehen gerne vergessen, dass auch die Übersichtsstudien, die sogenannten Reviews der Cochrane Collaboration, fehleranfällig seien. Zum Beispiel warf vor 2 Jahren der renommierte Herz-Kreislauf-Spezialist Francesco Capuccio gegenüber Radio SRF der Cochrane Collaboration vor, ihr Begutachtungsprozess habe versagt. Er bezog sich damals auf mehrere Übersichtsstudien, die zeigten, dass Salz vielleicht gar nicht so gefährlich sei für die Gesundheit. Wo doch Francesco Capuccio und mit ihm sowohl die Weltgesundheitsorganisation wie auch nationale Behörden seit Jahren vor zu viel Salz warnten.
There's been a clear mismanagement of the process of review. So it's very disappointing that the authors are hiding important methodological issues and flaws within their own approach.
Die Autoren der Cochrane Reviews würden, so Francesco Capuccio, schwerwiegende methodische Mängel ihrer Arbeit vertuschen. Und Francesco Capuccio ist nicht allein mit seiner Kritik. Immer wieder werden die Methoden, die Auswahlkriterien oder die Schlussfolgerungen in Cochrane Reviews scharf angegriffen. Gerd Antes vom Deutschen Cochrane-Zentrum antwortet, der Begutachtungsprozess bei der Cochrane Collaboration sei viel strenger als bei einer normalen Fachzeitschrift. Dennoch.
Wir haben jetzt 5.500 fertige Reviews und das ist eine Grundaussage von in jedem Qualitätssicherungsbuch. Wenn Sie irgendwo was 5.500 Mal machen, selbst wenn Sie die Qualitätsstandards sehr hoch setzen, Sie haben ein paar faule Äpfel dabei. Das kann man nicht verhindern. Deswegen ist eine Botschaft ganz klar: Nutzt die Reviews, sie sind das Beste, was es gibt, aber nimm nicht die Schlüsse daraus blind.
Dass man gut daran tut, Gerd Antes Rat zu folgen, zeigte eine Recherche der Wochenzeitung Die Zeit. Sie deckte auf, dass bei einer Übersichtsstudie der Cochrane Collaboration Zink als Erkältungsmittel wohl etwas voreilig positiv bewertet wurde. Denn es waren 2 dubiose Studien in die Übersichtsarbeit eingeflossen, die von einer Firma für Zinklutschtabletten finanziert worden und entsprechend verzerrungsanfällig waren. Rechnete man diese beiden Studien heraus, blieb von der behaupteten positiven Wirkung von Zink gegen Erkältung nur noch wenig übrig. Wie gut sind die Cochrane Reviews also? Wissen es die Cochrane-Forscher wirklich immer besser? Nein. Zu diesem Schluss kommen selbst Cochrane-Forscher, die alle Cochrane-Reviews aus einem bestimmten Jahr probehalber unter die Lupe genommen haben. Resultat: Fast ein Drittel hatte in irgendeiner Form schwere Mängel. Allerdings schnitten Cochrane-Reviews beträchtlich besser ab als solche von anderen Gruppen. Gerd Antes:
Einerseits macht diese Aussage, dass ein Drittel fehlanfällig ist, vielleicht Angst. Und andererseits ist Cochrane die einzige Organisation, die immer schonungslos und oft masochistisch mit sich selbst umgeht. Sie finden nirgendwo sonst Analysen der eigenen Arbeit in dieser Form, was auch teilweise intern zu Konflikten führt. Aber die, wenn man das mal so sagen darf, die Qualitätsrambus, die ziehen das durch. Und das ist auch im Gegensatz zu vielen anderen Dingen ein Motor, der immer wieder dazu führt, dass Dinge verbessert werden.
Exemplarisch zeige das der Fall des Antigrippemittels Tamiflu, von dem am Anfang dieser Sendung die Rede war. Hatte die Cochrane Collaboration Tamiflu zuerst noch als nützlich bewertet, änderte sich das, als die Forscher von einem Kollegen aus Japan auf unveröffentlichte Daten aufmerksam gemacht wurden.
Und das hat jetzt beim Tamiflu dazu geführt, dass der Cochrane Review, der vor circa 6 Jahren entstanden ist, dann irgendwann 2009 zurückgezogen wurde, komplett zurückgezogen von den Autoren, weil sie gesagt haben, die Datenbasis ist so marode, dass wir unserer eigenen Arbeit nicht mehr trauen. Und dann hat man radikal umgestellt, hat sich die Originaldaten angeschaut bei den Zulassungsbehörden und hat den Review neu geschrieben aufgrund dieser Datenbasis. Und solche Manöver sehen Sie in keiner anderen Organisation.
Behauptet Gerd Antes vom Deutschen Cochrane-Zentrum. Doch genau diese ständige Aktualisierung der Reviews sei auch die größte und von vielen unterschätzte Herausforderung für die Cochrane Collaboration.
Was man meist vergisst, man ist stolz auf das Wachstum dieser Arbeiten. Aber mit jeder neuen Studie, die dazukommt, muss ja das vorhandene Wissen korrigiert werden, zumindest überprüft werden. Und das heißt, damit wächst auch immer weiter der Anspruch an Ressourcen. Und das ist ein großes Problem, was von den meisten nicht ernsthaft genug betrachtet wird.
Noch immer, ergänzt der Gründer der Cochrane Collaboration, Ian Chalmers, fließe viel zu wenig Geld in medizinische Übersichtsarbeiten.
It's still a tiny, tiny proportion of the overall expenditure on medical research. Minuscule.
Das aber bedeutet im Klartext, es würde Forschung finanziert, bei der man gar nicht wisse, was eigentlich der Wissensstand sei.
And it means that funders continue to fund primary research, which they have not looked at what's known already. And we know that that, again, is resulting in the suffering and dying of people because of unnecessary research being done.
Das wiederum führe dazu, dass unnötige Forschung betrieben werde, während dringende Forschung liegen bleibe, möglicherweise mit tödlichen Folgen für die Patientinnen und Patienten. Es bleibe also noch extrem viel Arbeit zu tun, sagt Ian Chalmers, bevor er und sie und andere Patientinnen und Patienten freien Zugang hätten zu verlässlichen Informationen zu medizinischen Behandlungsalternativen.
There's still massive amounts of work to do before we reach a situation where you and I and other patients can go to a reliable source of up-to-date evidence about treatment alternatives that we're considering.
Jahre Cochrane Collaboration, die medizinischen Besserwisser. Sie hörten eine Kontextsendung von Pascal Bieber.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.